als ein Mönch zum ersten Mal in seinem Leben die einzige Glocke des Klosters läuten darf, ist er erfreut und aufgeregt. Er ergreift das Seil und zieht daran. Doch die Glocke gibt keinen Ton von sich. Er zieht kräftiger und kräftiger, aber der Glocke lässt sich kein Glockenklang entlocken. Und selbst der Einsatz größter Anstrengung führt zu keinem Erfolg. Schließlich gibt er auf und lässt enttäuscht das Seil los. Und siehe da, die Glocke fängt an zu klingen. Das ist das Geheimnis des Glockenschlags, am Seil ziehen und loslassen, das Seil wieder ergreifen und loslassen und wieder ziehen und loslassen und so weiter und so fort. Im Locker- und Loslassen liegt ein großes Geheimnis. Was wir manchmal mit immer mehr Kraftaufwand nicht hinbekommen, geht manchmal wie von selbst, wenn wir es einfach geschehen lassen. Ich möchte heute mit euch über die Gelassenheit oder ein gelassenes Herz nachdenken. Denn die Sommerwochen mit ihren Ferien und Urlaubszeiten laden uns ja in besonderer Weise ein, einmal locker und loszulassen. Und dennoch ist freie Zeit nicht automatisch Garantie dafür, dass wir wirklich lassen können. Der Predigttext ist heute sehr kurz. Nur ein Vers und er steht in den Sprüchen Salomos, einer von den vielen, die wir gerade auch schon gehört haben. Ein gelassenes Herz ist Leben für den Leib. Doch Knochenfraß ist die Leidenschaft. Wir haben es gerade in etwas anderer Übersetzung gehört. Und ich finde interessant diese Verknüpfung emotional-geistiger Komponenten mit körperlichen. Die wechselseitige Wirkung, das ist uns ja heute auch mittlerweile vertraut. Ein gelassenes Herz wirkt auf den Leib sozusagen als Lebendigmacher. Leidenschaft, und hier sind negative Leidenschaften gemeint, Leidenschaft, manche übersetzen auch mit Eifersucht, wirkt auch auf den Leib, nämlich wie Knochenfraß, krankmachend, geradezu tödlich. Ein gelassenes Herz ist Leben für den Leib. Nun, das könnte eigentlich auch eine Überschrift in einem Ratgeber Gesundheit sein, an denen sich dann allerlei Lebensweisheiten anschließen. Äpfel fürs Herz, richtig trinken bei der Hitze. Gibt es nun einen Unterschied zwischen dieser biblischen Weisheit und den Weisheiten eines Gesundheitsmagazins? Macht es einen Unterschied, ob wir so einen Satz im Wartezimmer eines Arztes lesen oder im Gottesdienst hören? Wir werden sehen. Zunächst möchte ich darüber nachdenken, was eigentlich die Gelassenheit stört. Da fällt mir eine ganze Menge ein. Die Umstände und Sachzwänge vor allem, Termindruck, die Fülle der Aufgaben und Anforderungen und nicht zuletzt schwierige Menschen. Harmlosere Exemplare sind dann vielleicht noch der Nachbar, der jeden Tag ein neues, lärmendes Gartengerät ausprobieren muss. Nun, wenn das so die Faktoren wären, die der Gelassenheit im Wege stehen, dann fragt man sich natürlich, warum so ein Spruch vor rund 3000 Jahren entstanden ist, also die Zeit, in der die Sprüche aufgeschrieben und gesammelt wurden. Damals gab es doch noch nicht so viel Hektik und Leistungsdruck und auch keine Rasenmäher. Dennoch ist dieser Weisheitsspruch entstanden. Es gibt eben nichts Neues unter der Sonne, wie schon der alttestamentliche Prediger feststellt. Trotz allen Fortschritts scheint der Mensch sich irgendwie doch gleich geblieben zu sein. Damals wie heute mit Leidenschaften, die ihn unfähig machen, gelassen zu sein. Zutiefst bin ich es also selbst, der oder die der Gelassenheit im Wege steht. Es sind meine hohen Ideale, mein Selbstbild, das keinen Schatten bekommen darf, mein Drang, alles gut, ja möglichst perfekt zu machen, Ehrgeiz, der mich antreibt, weil ich meinen Wert vor allem über mein Ansehen bestimme und meine Leistung. Die Bibel nennt das nüchtern Sünde. Der Mensch, der ganz und gar auf sich selbst fixiert ist, der alles tut, um sein Ego zu befriedigen. Nicht die Sachzwänge stören zuallererst die Gelassenheit, sondern der Mensch mit seiner knochenfressenden Leidenschaft. Eifersucht kann Menschen zu Morden treiben, das können wir immer wieder in der Zeitung lesen. Ehrgeiz kann jemanden geradezu auffressen. Auch das Streben nach Ansehen, nach Macht oder Geld. Diese Leidenschaften können so stark sein, dass ein Mensch gnadenlos seine Gesundheit riskiert, sich keine Pause gönnt und beständig zu noch besseren Leistungen treibt. Knochenfraß ist die Leidenschaft. Und diese Leidenschaft frisst nicht nur Knochen, sondern auch Beziehungen. Manchmal gibt es sogar eher positive Leidenschaften, die knochenfressende Tendenz haben können. Die Sorge um die eigene Gesundheit beispielsweise kann manchmal krankhafte Züge annehmen. Ich habe mal gehört, dass die Angst vor krankmachenden Lebensmitteln schädigender ist als die krankmachenden Lebensmittel selber. Die Bibel will nun nicht die Symptome bekämpfen, sondern packt das Übel bei der Wurzel. In den Sprüchen und auch in unserem Vers werden zwei Lebensweisen gegenübergestellt. Da geht es um die Lebensweise des Toren oder Narren, wir würden sagen des Dummen, und die Lebensweise des Weisen. Die Toren oder Dummen sind die, die unablässig um sich selbst und ihren eigenen kleinen Kreis und ihr eigenes Glück kreisen. Dem entgegenstehen die Weisen, die um Gott kreisen und um sein Wort, die Frieden suchen mit dem Nächsten und Gerechtigkeit. Törichte Menschen sind daran zu erkennen, dass sie den Unterschied zwischen Gott und Mensch nicht beachten. Diesen Unterschied in ihrer Art zu leben nicht anerkennen. Und da müssen wir eigentlich gar nicht so weit in die ungläubige Welt gucken. Es gibt durchaus einen frommen, praktischen Atheismus. Das heißt, ich glaube wohl, dass es Gott gibt, ja. Aber in meinem Alltag lebe und sorge ich mich so, als ob es ihn nicht gäbe. Als ob mein Leben von mir oder anderen Menschen abhinge und nicht von Gott. Ich finde, die Bibel ist da ganz schön lebensnah. Und ich merke, wie sie mich an dieser Stelle auch persönlich trifft. Ich hatte so den Eindruck, die letzten Tage waren, als ich über dieser Predigt saß, so eine Art Gelassenheit im Selbstversuch. Und ich habe gemerkt, wie schnell ich mit einigen Versuchsreihen dann doch auch an meine Grenzen kam. Ja, und manchmal verzehren wir Menschen uns im Namen Gottes und leben so, als ob alles von unserem Einsatz abhinge. Und bisweilen kann eben ein Stündchen Schlaf von mehr Gottvertrauen zeugen als unermüdlicher Einsatz. Und wenn ich denke, die Rettung der Welt oder irgendetwas anderem hinge von mir ab, überschätze ich mich kolossal. Da hilft nur, sich einüben in Gelassenheit. Einüben zu lassen, loszulassen, es Gott zu überlassen. Sonst wird mein Engagement, meine Hingabe zum Knochenfraß. Und ich denke, wir Menschen tun uns einfach schwer, das richtige Maß für uns zu finden, es richtig einzuschätzen. Und deshalb hat Gott ein Maß gesetzt. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tage ruhen. Und ich bin überzeugt, wenn wir diesen Rhythmus dauerhaft missachten, werden wir das nicht ohne Schaden, um nicht zu sagen, nicht ohne Knochenfraß, überstehen. Es geht darum, das Seil zu fassen und wieder loszulassen. Arbeiten und ruhen. Bemühen und besinnen. Schenken und sich schenken lassen. Kämpfen und es laufen lassen können. Voll Power leben und sich doch bewusst sein, mein Leben lebt durch etwas anderes, durch Gott, den Gott des Lebens. Päpste haben ja auch viel zu tun. Heute ist das so und das war schon im 12. Jahrhundert nicht anders. Papst Eugen III. Ist auch viel beschäftigt gewesen und er bittet Bernhard von Clairvaux um Rat. Und Bernhard schreibt ihm zurück: Wie kannst du aber voll und echt Mensch sein, wenn du dich selbst verloren hast? Auch du bist ein Mensch. Wenn also alle Menschen ein Recht auf dich haben, dann sei auch du selbst ein Mensch, der ein Recht auf sich selbst hat. Warum solltest einzig du selbst nichts von dir haben? Ich denke, so wie dem Papst geht es vielleicht heute vielen Menschen, wenn sie darüber klagen, dass sie nicht perfekt sind, nicht noch leistungsfähiger, nicht noch erfolgreicher. Es sind eben oft nicht die Sachzwänge, sondern die inneren Verhältnisse, die der Gelassenheit, dem gelassenen Herzen im Wege stehen. Aber was genau ist denn nun ein gelassenes Herz? Rund 3000 Jahre sind vergangen, seitdem diese Weisheit formuliert wurde. Und wenn auch die Menschen sich vielleicht nicht sehr geändert haben, ich denke, die Zeiten haben sich schon verändert. Das Leben ist komplizierter, unruhiger geworden. Wir leben in medial erzeugten Erregungs- und Aufregungsgemeinschaften. So hat es einmal der Philosoph Peter Sloterdijk formuliert. Also das kann man auch etwas banaler formulieren, wenn jeden Tag eine neue Kuh durchs Dorf getrieben wird, ist es umso wichtiger, Gelassenheit zu bewahren. Und wenn ich nur einmal die Lebensmittelskandale der letzten Jahre herausgreife, angefangen von BSE, über Vogelgrippe, Schweinegrippe, EHEC, da hat man ja dann zu Zeiten das Gefühl, dass es nichts anderes auf der Welt gibt als dieses Problem. Ein unglaubliches Getöse in den Medien und siehe da, einige Wochen später Ruhe im Karton. Also angesichts dessen stoische Gemütsruhe bewahren, gleichmütig oder gar gleichgültig bleiben angesichts der Probleme. Gleichmütig sein gegenüber Ungerechtigkeiten im Kleinen oder im Großen. Was ist das Wesen und das Geheimnis eines gelassenen Herzens? Fragt man bei Philosophen oder Psychologen, bekommt man solche Antworten. Wer gelassen sein kann, vergeudet seine Kräfte nicht an Unnützes oder Aussichtsloses. Er vertraut auf die Zeit, auf die List der Vernunft, den rettenden Einfall. Gelassene können sich selbst beruhigen, Sie sind nicht Geisel ihrer Emotionen, sondern können sich auch in kritischen Situationen kontrollieren. Also sind wir doch auf uns selbst angewiesen, um gelassen zu werden. Und ich denke, jeder hat da schon so seine eigenen Grenzerfahrungen gemacht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann erfahren wir, dass ein gelassenes Herz ein ungeteiltes Herz ist. Wir haben es vorhin gesungen: Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Das ist eine Bitte, ein Gebet. Und mit dieser Bitte an Gott verlassen wir unsere eigenen begrenzten Möglichkeiten und überlassen uns einem Größeren. Wir akzeptieren unsere eigene Unfähigkeit, gelassen zu sein, und bitten darum. Ein geteiltes Herz ist ein zerrissenes Herz. Aber ein ungeteiltes Herz kennt nur einen Gott und bringt sein ganzes Leben mit diesem Gott in Verbindung. Herr ist einer und sonst keiner. Das ist das Bekenntnis der Christen. Sie sind diesem einen Herrn verpflichtet, wenn sie ein ungeteiltes Herz haben. Und Jesus sagt es ja auch: Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich sage, du kannst nicht Gott dienen und deinem eigenen Image. Und wir könnten jetzt alles Mögliche hier aufzählen. Ungeteilt bei Christus sein, in der Bindung an Christus. Das heißt, auf der anderen Seite eine ungeheure Freiheit zu haben. Freiheit nämlich von allen falschen, lebensfeindlichen Ansprüchen. Ob sie nun aus mir selbst kommen oder von anderen. Das klassische neutestamentliche Beispiel ist Maria, die ganz gelassen zu Jesu Füßen sitzt, ihm zuhört, obwohl eine ganze Horde hungriger Besucher unangemeldet ins Haus gekommen ist. Maria wehrt alle anderen Ansprüche ab, die eigenen, die sozialen, Gastfreundschaft, das ist der Wert. Die familiären, ihre Schwester ist sauer, die der Besucher. Maria erkennt das eine, das jetzt nötig ist. Und Jesus lobt sie dafür und sagt, sie hat das gute Teil erwählt. Ein ungeteiltes Herz ist ein einfältiges Herz. Und das hat jetzt nichts mit dem zu tun, was wir gemeinhin unter Einfallspinsel verstehen. So ein fehlt dich. Einfalt ist keine geistige Minderbemitteltheit, sondern im biblischen Verständnis Gradlinigkeit. Ein einfältiger Mensch versteckt sich und seine Motive nicht hinter allen möglichen Windungen und Herzensfalten, sondern ist offen und gerade, echt und authentisch, würden wir heute sagen. Und ganz bestimmt bleibt er nicht gleichgültig bei Ungerechtigkeiten. Bitten wir Gott um ein gelassenes Herz. Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz. Gott schenkt ein neues Herz, das gelassen sein kann. Es kann Gott Gott sein lassen und versucht nicht, sich selbst an Gottes Stelle zu setzen. Es akzeptiert die eigenen Grenzen. Es kann lassen, locker und los. Es kann sich Ruhe gönnen, auch wenn die Arbeit schreit. In der Sprache der christlichen Mystik bedeutet gelassen Gott ergeben. Dazu gehört auch, dass man Ruhe und Gelassenheit nun wiederum nicht erzwingen kann. Also jetzt nicht wieder einen neuen Druck aufbauen, ich muss gelassen sein, ich muss gelassen sein. Das ist dann so wie mit diesem Seil, wozu man dann immer zieht. Ne? Es fängt vielleicht damit an, dass ich feststelle und merke, ich bin nicht gelassen. dass ich wahrnehme, was ist und es wahr sein lasse. Dass ich wahrnehme, ich bin jetzt ärgerlich oder empört oder verletzt oder enttäuscht. Es erstmal wahrzunehmen, es wahr sein lassen und es dann auslaufen lassen. Ich denke, die gucken wir in die Psalmen. Da schlagen die Wellen hoch. Ich glaube, wenn wir uns eine Welle, eine hohe Welle vorstellen und würden versuchen, die jetzt irgendwie glatt zu drücken, das ist aussichtslos. Eine Welle muss sich auslaufen lassen. Und ich denke, die Psalmen bieten uns so eine Möglichkeit, dass ich mit meinen Emotionen, mit meiner Empörung oder Wut oder was auch immer, es rauslasse, es sozusagen vor Gott auslaufen lasse. Manchmal hilft es auch, wenn man das vor einem Menschen tut. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Je bewusster mir das ist, wer Gott ist und wer ich bin, desto leichter kann ich vertrauen und gelassen sein. Dann muss ich auch nicht über meine menschliche Grenze erschrecken, weil ich weiß, dass mein Leben in einer großen, geöffneten Hand liegt. Und in dieser Hand darf ich selber sein. Und da darf ich lernen, meine Sorgen und negativen Leidenschaften loszulassen. In Gottes geöffneter Hand kann ich meine verkrampften Hände öffnen, weil ich erfahre, dass ich angenommen und geliebt bin bei Gott. Ein gelassenes Herz ist Leben für den Leib. Doch Knochenfraß ist die Leidenschaft. Wer diese Weisheit versteht und dann auch beherzigt, der lebt auf. Und ich sage jetzt nicht, dass er dann keinen Urlaub mehr braucht. Ich möchte euch einladen, dass wir miteinander dieses Lied einmal sprechen und beten, das wir vorhin gesungen haben. Und dass wir danach einige Augenblicke Stille haben, um so innerlich das loszulassen, vor Gott auslaufen zu lassen, was in uns vielleicht gerade noch Wellen schlägt und was uns hindert, uns von Gott beschenken zu lassen. Die Nummer 333 sprechen und beten wir gemeinsam. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und ich schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen, du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr, ich baue auf dich. Gib mir ein neues, ungeteiltes Herz, lege ein neues Lied in meinen Mund, fülle mich neu mit deinem Geist, denn du bewirkst dein Lob in mir. Ein ungeteiltes Herz haben, Gott Gott sein lassen und mich mit meinen menschlichen Grenzen akzeptieren. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich als Mensch nicht auch etwas tun kann. Aber ich sage es noch einmal, es bedeutet den großen Unterschied zwischen Gott und Mensch zu sehen, darum zu wissen. Und gerade im Abendmahl wird dieser große Unterschied deutlich. Christus ist der Retter. Und er sagt, ich lade dich ein. Ich biete dir Beziehung an. Ich will dir vergeben. Ich beschenke dich mit Leben. Und wir Menschen, wir können das annehmen und aufnehmen, uns beschenken lassen, uns vergeben lassen. Wir können Gottes Gegenwart vertrauen, Gott hingegeben und Gott ergeben leben. Und in dieser offenen und vertrauensvollen Haltung wollen wir Abendmahl feiern. Und der Chor spricht uns dazu die Einladung aus.